Schön, euch zu sehen heute Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst gemeinsam sein können und dass ich predigen darf hier. Und danke, Uwe und Nadja, für eure Einladung. Und ihr habt es auch schon gesagt, heute geht es um das 10. und damit auch um das letzte Sendschreiben aus der Sendschreiben-Predigtreihe dieser Gemeinde. Und das Sendschreiben lautet wie folgt. Ich lese es vor. Ihr sagt, es fehlen unter uns Zeichen, Kraft und Wunder. Und ihr habt recht damit. Jesus hat die Macht, Tote zu erwecken. Doch worauf vertraust du zu meiner Ehre? Ihr sagt also, es fehlen Zeichen, Kraft und Wunder und ihr habt recht damit. Wo sind denn die Zeichen? Wo ist denn die Kraft und wo sind denn die Wunder? Die Frage bewegt mich wirklich in meinem Leben. Die Frage habe ich wirklich an Gott. Und ihr sagt, die fehlen und ihr habt recht damit. Ja, wo sind sie denn, Gott? Wo sind die Zeichen? Wo ist deine Kraft in meinem Leben? Wo sind die Wunder? Ich habe doch Hunger danach. Ich meine, Gott, du hast es doch verheißen, dass wir uns Christen deine Kraft begleiten. Wir haben es gerade gelesen in der Bibel. Dieselbe Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, Jesus, die ist doch in uns. Warum erlebe ich in meinem Leben dann so selten so übernatürliche Wunder, Zeichen, das Wirken Gottes bei mir? Woran liegt das? Es muss an mir liegen. Mein Glaube ist nicht stark genug. Jesus sagt, dessen Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, der kann Berge versetzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nicht gehört von Max Müller, der einen Berg versetzt hat, weil sein Glauben so groß war. Wenn das jemals passiert ist, würden wir da nicht die ganze Zeit davon reden? Ist dann der Glaube überhaupt darauf angelegt, so groß zu werden? Es muss an mir liegen, an meinem Glauben. Oder es liegt daran, dass Sünde in meinem Leben ist. Da ist Sünde in meinem Leben und die verhindert, dass ich Wunder und Zeichen erlebe. Das wurde mir mal gesagt. Ich bin zu einem Heilungsgebet gegangen. Ich bin seit langen Jahren mit Asthma erkrankt, chronisch. Und ich wollte dafür beten lassen. Und dann haben die für mich gebetet und auch Öl gesalbt. Und es hat sich nichts getan. Und dann haben sie mir gesagt, ja, ich denke, da ist Sünde in deinem Leben. Oder in deiner Familie. Vielleicht haben deine Eltern gesündigt. Und das verhindert das jetzt, dass du geheilt werden kannst. Und ganz ehrlich, es klang viel mehr nach einer Ausrede, warum das jetzt gerade bei ihnen und ihrem Gebet nicht geklappt hat, als dass sie tatsächlich ein prophetisches Wort für mich hatten und ein Anliegen, mir weiterzuhelfen in dem Moment. Das hat sich sehr missbräuchlich angefühlt. Ich habe Vertrauen in dieses Gebet gesteckt, in die Menschen, die das angeboten haben und dann sowas. Es muss an der Sünde liegen, dass ich keine Wunder erlebe. Oder liegt es an meiner Sicht auf Wunder? Ja, daran liegt es. Ich denke ja, ich muss die ganze Zeit eine Feuersäule vom Himmel sehen. Ich muss ein Meer sehen, das sich teilt. Daran liegt es, dass ich keine Wunder sehe. Aber sind es nicht auch gerade diese Zeichen, nach denen ich mich sehne? Ich hab's. Es liegt an den anderen. Es liegt an der Gemeinde. Wenn die Gemeinde nur ein bisschen geistlicher wäre, wenn wir alle nur noch mehr über den Glauben reden würden, mehr Gottes übernatürliche Kraft in unserem Leben wahrnehmen und so unterwegs sind, ja dann würde ich Zeichen und Wunder erleben. Und es liegt an meinem Partner, wenn der nur so viel Bibel lesen würde wie ich morgens, wenn der nur so geistlich wäre wie ich und schon so weit im Glauben, dann würde ich Zeichen und Wunder erleben. Ich glaube, es liegt an Gott. Gott will eigentlich gar nicht, dass wir Zeichen und Wunder erleben hier. Oder? Willst du das? Gott, ich kenne deinen Plan nicht. Mensch, wie gerne hätte ich einen Zeitstrahl, der mir sagt, ja, okay, 2003 bis 2029 geistliche Ebbe in Deutschland. Dann wüsste ich ja, bis wann ich warten muss, aber diesen Plan habe ich nicht. Und wäre das überhaupt richtig? Gott, liegt es daran, dass du nicht kannst? Verhindern vielleicht irgendwelche anderen Mächte, dass hier Zeichen und Wunder geschehen? Aber Gott, du bist doch der Allmächtige, der Herr der Herrscharen, der Allerhöchste. Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Was liegt denn bei Gott, wenn es um Zeichen, um Wunder, um seine Kraft geht? Wenn wir uns fragen, wo sind Zeichen und Wunder in unserem Leben? Was liegt bei Gott? Was ist auf seiner Seite der Gleichung zu beachten für uns Christen? Es ist nicht so, dass Gott nicht kann. Bei Gott liegt alle Macht. Er hat diese Welt geschaffen. Und er hat sich selbst aus der Welt nicht herausgenommen, sondern er ist mitten hineingegangen in die Welt. Er verbannt sich selbst nicht aus der Welt, sondern er ist in ihr. Aber will Gott auch handeln in der Welt? Wir kennen seinen Willen nicht. Zumindest nicht so genau, nicht so punktuell. Aber einige Dinge können wir sagen darüber. Und das erste ist, für Gott spielt Zeit eine ganz andere Rolle als für uns Menschen. Wenn ich in die Bibel gucke und auf die Geschichte des Volkes Israel schaue, war dann Gott zu jeder Zeit auf dieselbe Art und Weise mit derselben Intensität von Wundern und Zeichen und Kraft beim Volk Israel? Das sehe ich nicht in der Bibel. Es gab ganz verschiedene Zeiten, ganz verschiedene Perioden, wo Israel lange Jahre in Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten ist. 40 Jahre durch die Wüste wandert oder im Exil in Babylon ist. Und Zeiten, in denen Gott einfach nur schweigt, gar nicht erwähnt wird, still ist. Viele Psalmen berichten davon, dass Gott irgendwie gerade fern wirkt und weg ist. Also spielt Zeit eine ganz andere Rolle für Gott als für uns. Er hat alle Zeit der Welt und Zeit darüber hinaus. Und das heißt für uns tatsächlich, vielleicht müssen wir uns in Geduld üben. Vielleicht ist gerade tatsächlich nicht die Zeit, aber wir kennen ja Gottes Plan nicht. Und da ist dann die Sache, dass Gott von uns Vertrauen braucht. Dass er von uns Vertrauen und Geduld braucht, dass wir vielleicht auch abwarten in einer Zeit, in der wir in der Wüste sind. Und dass wir ihn in dieser Zeit suchen. Und wenn ich mich dann frage, wäre es schlimm, wenn mein Freund, der Jesus noch nicht kennt, Jesus nicht morgen oder in einem Monat kennenlernt und zum Glauben kommt, sondern erst in 30 Jahren? Wir denken immer, früher ist immer besser und da liegt auch ein Fünkchen Wahrheit drin. Aber ob es jetzt nächsten Monat oder in 30 Jahren ist, beide Zeitpunkte wären gleicher Grund zur Freude. Und etwas weiteres wissen wir über den Willen Gottes. Und das ist ganz gewiss. Da können wir uns 100% sicher sein. Gottes Wille mit dieser Welt ist es, uns Menschen und diese Welt seinem guten Plan, seinem guten Ende und seinem Heil entgegenzuführen. Wenn wir uns fragen, wohin verläuft diese Welt, dann ist die letzte Antwort immer auf Gottes Ende, was er geplant hat, was er in der Hand hat. Und dieser Heilswillen Gottes, der findet auch immer wieder Erwähnung und die Gegenwart in unserem Leben. Gott möchte uns in perfekte Beziehung hineinführen zu ihm. Das ist sein Endziel. Da geht es hin, da läuft alles drauf hinaus. Sein Wille und die Weltgeschichte, dass wir in perfekte Beziehung zu ihm kommen können. Und jetzt stell dir mal einmal deine Beziehung vor. Vielleicht bist du ein Beziehungsmensch, dem fällt das super leicht, So, Beziehungspflege ist easy peasy, lemon squeezy oder auf Deutsch Friede, Freude, Eierkuchen. Und es ist richtig schön. Oder ist Beziehungsarbeit bei uns Menschen nicht immer auch wieder harte Arbeit und von Enttäuschung geprägt und auch von Ärger und auch wirklich schwierig manchmal? Bei mir ist das so. Beziehung ist nicht nur einfach, ist auch schwer. Und wenn ich dann höre, Gott will uns in seine perfekte Beziehung führen, die von Liebe und Annahme und Gnade geprägt ist, danach sehne ich mich. Und das ist auch Ausdruck von Zeichen, Kraft und Wunder Gottes. Und das will er auch heute. Er will das auch jetzt. Und trotzdem wirkt er manchmal auch fern und abwesend. Und das liegt daran, dass Gottes Reich schon angebrochen ist. Und jetzt kommt ein Begriff, den viele Christen schon kennen. Das Reich Gottes ist jetzt und auch doch noch nicht. Und wenn wir uns fragen, wo sind denn Zeichen, Kraft und Wunder, dann liegt das manchmal auch an diesem jetzt und schon auch noch nicht. Gottes Reich ist schon angebrochen, indem Jesus gekommen ist. Aber es ist noch nicht vollendet. Es wird erst vollendet, wenn Jesus wiederkommt. Und manchmal kann das tröstlich sein, für uns darüber nachzudenken, stimmt. Wenn wir mal wieder einen schlechten Tag hatten, wenn wir mal wieder einfach denken, oh, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, was habe ich da wieder gesagt? Das war bestimmt total verletzend. Dann wissen wir auch, okay, jetzt, es ist schon da. Ich bin froh, dass Jesus mich berufen hat zum Glauben, aber es ist auch noch nicht. Es wird erst noch vollendet. Und wer weiß, vielleicht will Gott mit seinem Schweigen und damit, dass er eher abwesend ist, ja vielleicht in unserem Leben auch was bewirken. Ein guter Freund von mir, der jetzt auch Pastor ist, hat seine Masterarbeit über ein Thema geschrieben, das heißt die dunkle Nacht der Seele vom Mystiker Johannes vom Kreuz. Und bei dieser dunklen Nacht der Seele geht es darum, dass wir Menschen manchmal so eine seelische Umnachtung, so eine seelische Leere oder Einsamkeit spüren. Und dass das aber durchaus Dinge sein können, die Gott gebrauchen will in unserem Leben. Und da gibt es so zwei Arten von Umnachtung. Die erste ist, dass wir einfach merken, wir haben keine Freude mehr so an den weltlichen, schönen Dingen. Keine Ahnung, so wenn wir vorher essen mochten, dann ist das einfach irgendwie jetzt noch fad. Wenn wir uns mit Freunden treffen mochten, dann fühlen wir uns jetzt irgendwie fehl am Platz. Und das ist so eine Umnachtung, die zeigt uns dann, okay, vielleicht sind diese weltlichen Dinge für uns viel zu wichtig geworden. Und Gott nimmt bewusst gerade ein wenig Freude und Spaß daraus, damit wir merken, hey, Gott ist viel wichtiger, viel schöner als das. Und die zweite Nacht der Seele, die ist, wenn Gott sich dem Menschen entzieht. Und das klingt erstmal gemein, aber es kann auch durchaus einen guten Nutzen haben für den Menschen. Wenn wir irgendwie denken, wir können Gott jetzt in eine Methode reinpacken, so immer im Lobpreis begegnen wir ihn, immer wenn wir Bibel lesen, begegnen wir ihn. Und wir wiederholen diese Methode immer wieder, weil wir denken, okay, da können wir zu Gott gehen, da können wir eine Regel draus machen. Und wenn wir das nur machen, dann finden wir ihn, dann geht er ganz bewusst da wieder raus. Weil er sagt, ey, ich bin viel größer als diese Methoden. Ich bin viel größer als das, was du denkst, was du aus mir machen kannst. Weil ich Gott bin, weil ich viel größer bin als das. Und das stellt uns dann die Frage, was ist uns denn wirklich wichtig? Sind uns vielleicht viel mehr Dinge der Welt wichtiger geworden als unser Glaube und als Gott? Und auch das verlangt eine Menge Vertrauen und Geduld von uns. Und ein letzter Punkt auf Gottes Seite ist die Freiheit, wenn es um Zeichen und Wunder und um Kraft geht. Stellen wir uns einmal vor, Gott würde wirklich dauernd in unser Leben hineinwirken, und etwas machen. So, ich stehe morgens vor meinem Frühstück und ich habe die Wahl zwischen Müsli und Nutella-Brot. Und auf einmal verschimmelt aber das Nutella-Brot vor meinen Augen. Und dann wieder bei der Verkehrsmittelwahl. Ja, ich könnte jetzt mit dem Auto fahren oder ich kann laufen und dann ja Motorschaden. Neuwagen. Und so geht das weiter. Bei allen möglichen Entscheidungen, bei den Worten, die ich zu meinen Kollegen spreche, bei den Dingen, die ich am Tag weiterhin noch machen möchte, tun möchte. Und wir stellen fest, oh, wenn Gott die ganze Zeit eingreifen würde, dann hätte ich ja gar keine Entscheidung mehr. Dann habe ich gar keinen freien Willen mehr. Dann ist keine Freiheit da, dass ich mich zu Gott verhalten kann, aber diese Freiheit brauche ich. Weil Gott Beziehung leben will mit uns. Und Beziehung funktioniert nur, wenn zwei Individuen sich frei zueinander entscheiden. Wenn einer von beiden nicht frei ist, dann ist das keine echte Beziehung. Das heißt, Gott will auch gar nicht die ganze Zeit in unser Leben eingreifen. Er tut es nicht, weil er unsere Freiheit auch nicht beschränken will. Das heißt aber nicht, dass er nicht kann, sondern er kann und er will auch, aber er tut das nicht gegen unsere freie Entscheidung, sondern er tut das gemeinsam mit uns und in weiser Voraussicht. Es sind auf Gottes Seite echt einige Spannungen, die wir als Christen so ertragen müssen. Ist gar nicht so leicht mit dem Thema Zeichen und Kraft Gottes. Liegt es denn an den anderen? Vielleicht finden wir ja da einfachere Antworten. Ich meine, als Gruppe von Christen haben wir doch füreinander Verantwortung, oder? Wenn ich sehe, dass einer meiner Brüder oder Schwestern im Glauben total vom Weg abkommt, ja, nach Wort und Tat und nach theologischer Ansicht was ganz anderes denkt, habe ich dann da nicht Verantwortung dafür, dass das in eine richtige Richtung geht? Und hier denke ich, nein, Verantwortung nicht. Verantwortung wäre hier das falsche Wort. Denn wenn ich Verantwortung für die andere Person übernehmen würde, dann würde ich sie entmündigen. Ihr ihre eigene Verantwortung wegnehmen. Also sage ich, wir haben keine Verantwortung für den anderen. Was wir aber haben als Christen und als Gemeinde, das ist Fürsorgepflicht. Und Fürsorge ist hier im wahrsten Sinne des Wortes gemeint. Das heißt, ich sorge für jemand anderen. Das bedeutet, wenn ich für jemand anderen sorge, ich sorge nicht für mich. Und das heißt auch, ich muss mich hinterfragen, wenn ich jetzt hier Fürsorge für jemanden von euch wahrnehmen möchte. Ist mir dessen theologischer Weg und dessen Weg mit Gott so wichtig, weil sein Weg meinen Weg irgendwie in Frage stellt? Weil es mir darum geht, dass ich mit meiner Ansicht recht habe? Oder geht es mir wirklich um den anderen? Ist manchmal ein schmaler Grat, den man da geht. Aber wir müssen uns dahinter fragen. Erstens, Fürsorge meint die Fürsorge für jemand anderen und nicht für sich selbst. Und zweitens, Fürsorge ist genauso wie Beziehung, wie echte Beziehung von Freiwilligkeit und Freiheit geprägt. Wenn ich für jemanden fürsorgen möchte, aber der will das gar nicht, dann kann ich vielleicht nochmal die Gründe erfragen, nochmal mit ihm ins Gespräch gehen. Hey, ist das wirklich keine gute Option für dich? Aber wenn der nicht will, dann ist da auch schnell eine Grenze erreicht. Denn wenn man Fürsorge ohne die Zustimmung des anderen macht, dann ist man wieder bevormundend. Das kann missbräuchlich werden. Und die Frage ist jetzt aber, hat denn die Gemeinschaft und wie wir uns als Gemeinschaft verhalten, keine Auswirkung darauf, wie wir mit Zeichen und Wundern und der Kraft Gottes unterwegs sind? Lasst uns einmal zwei Gemeinschaften vorstellen. Die erste Gemeinschaft, die ist gut deutsch, nüchtern, rational, gut geplant, unflexibel und geht einen schnurgeraden Weg so durchs Leben hindurch. Die zweite Gesellschaft, die spazieren alltäglich im Himmel. Ja, wenn die sich treffen, das sind Christen, wenn die sich treffen, dann grüßen die sich mit Maranatha. Der Gruß für der Herr kommt bald. Das ist Naherwartung, er kommt wieder. Ja, und sie fragen sich, wenn sie sich begegnen, hey, was hast du heute an deinem Tag schon mit Gott erlebt? Denk mal nach, der hat bestimmt gewirkt bei dir. Ja, heute Morgen ist mein Nutella-Brot verschimmelt. Und jetzt ist die Frage bei diesen zwei Gemeinschaften, wie bewertet man das? Ist die eine besser als die andere? Ich sage nein, die Wahrheit liegt da in der Mitte. Bei der nüchternen Gemeinschaft, da wird man sich denken, boah, da fehlt doch irgendwie die Kraft. Das ist doch irgendwie blutleer, weil die haben einfach, sind so nüchtern und so realistisch, da ist gar kein Platz für irgendwas Übernatürliches. was wir im Glauben aber erwarten dürfen. Und bei der anderen Gemeinschaft würde ich denken, da steht man doch in der Gefahr, dass man irgendwann so viele Wunder erlebt, dass man sich wirklich fragen muss, war das jetzt wirklich ein Wunder? Und war das ein Wunder Gottes oder welche Mächte stecken da vielleicht sonst dahinter? Wenn man Wunder und wenn man Geister sehen will, fängt man manchmal auch an, Wunder und Geister zu sehen. Die Wahrheit liegt also in der Mitte. Aber es bedeutet schon, dass unsere Gemeinschaft einen Einfluss darauf hat, wie wir Wunder und Zeichen und die Kraft Gottes in unserem Leben mit einbauen. Und ich würde denken, es gibt einen gesunden Weg, einen gesunden Mittelweg, wie wir zusammen gehen können und pflegen können als Gemeinschaft, um Gottes übernatürliches Wirken auch in unser Leben und unseren Glauben mit einzubauen. Wir können als Gemeinschaft also Fürsorge füreinander wahrnehmen, den anderen sehen und auch gemeinsam einen Umgang pflegen, der gesund ist, der gesund das übernatürliche Wirken Gottes mit einrechnet. Und wenn das bei der Gemeinschaft liegt, was liegt dann bei mir? Ist mein Glaube vielleicht wirklich nicht stark genug? Ich meine, Jesus sagt ja, da gibt es einen Zusammenhang. Wenn mein Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, zeig mir den Berg, dann versetze ich den. Aber so ist das nicht mit dem Glauben. Meiner Erfahrung nach hat der Glaube eine ganz natürliche Entwicklung manchmal. Der hat Hochs und Tiefs. Und das Problem ist, wenn wir Christen anfangen wollen, das zu bewerten. Der Glaube verläuft in unserem Leben wie ein kurviger Graph. Und wenn wir jetzt anfangen wollen zu bewerten, dann müssten wir den ganzen Graph kennen, von Anfang bis Ende. Wenn wir das nicht kennen, und wir kennen das nicht, dann läuft das folgendermaßen ab. Wir sind am Glaubenshoch und jetzt fangen wir an zu bewerten. Und wir denken, oh, ey, ich bin gerade richtig gut im Glauben. Geht richtig ab bei mir. Ja, schick die Kranken zu mir, ich heile die. Und die anderen um mich herum, ey, was sind das für Luschen? Das sind lauwarme, ja. Und dann bewertet man an dieser Stelle, aber sieht nicht, dass man zwei Tage später echt abstürzt. Echt, es geht runter, weil das Leben einem übel mitspielt. Andersrum genauso. Man ist total am Ende und man vergleicht sich mit den Leuten um einen herum. Und boah, die haben alle so einen viel größeren Glauben als ich. Ich bin doch so ein Schwächling. Was bin ich für ein Loser, ein christlicher Loser? Und man sieht nicht, dass man kurz davor ist, auf der Aufwärtskurve zu sein. Es geht bei der Glaubenskraft für uns Christen also nicht darum, dass wir anfangen zu bewerten, wo wir sind und dann zu einem Schluss zu kommen, was wir von da aus tun müssen, sondern es geht darum, das Richtige und das Gute für unseren Glauben zu tun, unabhängig von dem Ergebnis. Ich bewerte nicht, wo ist mein Glaube gerade. Ich bewerte nicht, wohin bewege ich mich, sondern ich tue das Gute und das Richtige, ohne aufs Ergebnis zu schauen. Und ja, meines Erachtens kann man am eigenen Glauben arbeiten. Es gibt geistliche Übungen, die man machen kann, Meditation, Bibel lesen, mit anderen Christen unterwegs sein, in den Hauskreis gehen. Man kann am eigenen Glauben arbeiten, aber das ist eine enorm schwere und komplexe Sache. Denn der Glaube bei uns Menschen ist zutiefst mit unserer Identität verbunden. Und mit unserer Biografie. Unsere Kindheit spielt in den Glauben mit rein. Unsere Eltern spielen in den Glauben mit rein. Unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, unsere Erfahrungen und Erlebnisse, alles, was wir erlebt haben, das spielt da mit rein. Und es kann sein, dass wir all diese christlichen Übungen machen, an unserem Glauben arbeiten und dass wir einfach nicht weiterkommen. Es passiert nichts. Weil du in deiner Kindheit vielleicht ein Elternbild mitbekommen hast, was konstant zwischen dir und Gott steht. Vielleicht hattest du einen unbarmherzigen Vater, einen schwierigen Vater, einen gewalttätigen Vater oder eine unbarmherzige Mutter, gewalttätige Mutter. Und das sind deine Versorgerbilder, die in deiner Kindheit entstehen. Vielleicht steht das also von Anfang an dazwischen. Und Gott ist mit dir in deinem Leben noch nicht an dem Punkt, wo er das aus deinem Leben rausnimmt. Am Glauben arbeiten und im Glauben wachsen. Es ist also unglaublich komplex und schwierig und das braucht Geduld und Zeit. die wir uns gegenseitig und uns selbst vor allen Dingen auch geben müssen. Denn Gott gibt sie uns. Er ist mit uns unterwegs auf dieser Reise. Was ist denn, wenn tatsächlich Sünde in meinem Leben steht? Wenn Sünde mich daran hindert, dass ich zu Gott irgendwie kommen kann, dass seine Kraft in meinem Leben wirkt, dass ich Zeichen und Wunder erlebe, was, wenn die wirklich dazwischen steht? Dann habe ich eine gute Botschaft für dich. Denn genau für diese Sünde, die möglicherweise in deinem Leben zwischen dir und Gott steht, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Ist Jesus gestorben, damit diese Sünde aus deinem Leben rausgenommen wird. Und das Wichtigste dabei ist, dass Jesus derjenige ist, der deine Sünde im Leben sieht, der über sie richtet, der darüber urteilt. Und das ist Jesus, das sind nicht Menschen. Auch in der Bibelstelle in Johannes 5, wo Jesus einen Gelähmten heilt und ihm sagt, sündige fortan nicht mehr, damit dir kein Unheil passiert. Auch in dieser Stelle ist es nicht ein Mensch, der diesem Gelähmten sagt, sündige nicht mehr. Es ist Jesus. Jesus weiß das und er kann auf unser Leben gucken und er kann sagen, ja stimmt, da ist wirklich Sünde. Aber wir Menschen können das nicht. Und wenn wir Menschen das machen, dann ist das wie in der Geschichte am Anfang, wo ich das erzählt habe. Das kann echt missbräuchlich sein, das kann echt verletzen, das kann Schaden anrichten. Wenn man anderen Menschen Sünde unterstellt oder attestiert und sagt, hey, das hindert dich aktiv an was, woher will man es wissen? Jesus ist Richter. Ihm steht das zu, nicht uns Menschen. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um genau diese Sünde aus unserem Leben rauszunehmen. Damit eben nichts im Weg steht zwischen Gott und uns, zwischen Gottes Kraft und uns. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und letztlich nochmal die Frage, auch aus dem Sendschreiben. Worauf vertrauen wir eigentlich zu Gottes Ehre? Im Johannesevangelium sehen wir, dass alle Wunder und Zeichen, dass sie einem Ziel dienen, nur einem, sie dienen dem Ziel, Gott Ehre zu machen und den Menschen zum Glauben zu führen. Das ist das Ziel von Wundern und von Kraft Gottes und von Zeichen. Der Herrlichkeit und Ehre Gottes dienen, damit Menschen zum Glauben kommen. Und das stellt ein bisschen die Frage danach, warum wollen wir denn eigentlich Zeichen haben? Warum sehen wir uns selbst so sehr nach Zeichen und nach dem Wirken der Kraft Gottes? Wir müssen unsere Motive da mal hinterfragen. Bin ich eigentlich schaulustig? Hätte ich vielleicht einfach mal Lust, so eine Säule am Himmel zu sehen? Bin ich neugierig? Bin ich vielleicht egoistisch? Weil ich das für meinen Glauben auch echt gut brauchen könnte? Hey Gott, mal so ein Zeichen, ja? Das würde mir so viel leichter fallen, immer auf dich zu vertrauen, denn oft bist du unsichtbar. Geht es uns also nur um uns, um unsere eigene Glaubenskraft? Oder vertrauen wir auch auf Gott und auf Jesus zu seiner Ehre, wenn wir ihn nicht sehen und wenn wir vielleicht in einer Zeit der geistlichen Ebbe sind? Vertrauen wir auch auf ihn, wenn er sich nicht zeigt, wenn er mal schweigt, wenn er fern ist, zu seiner Ehre? Denn wenn wir auf Zeichen und Wunder und die Kraft Gottes hoffen, aus einem anderen Grund als Gottes Herrlichkeit und Gottes Ehre und dass Menschen zum Glauben kommen, dann geht das völlig vorbei an dem Gedanken, den Gott hinter Zeichen hat und Wunder. Was tun wir zu Gottes Ehre? Meines Erachtens gibt es zwei Wunder und Zeichen, die wir Menschen ganz gut in der Hand haben eigentlich. Und das ist Liebe und Versöhnung. Liebe ist ein Ausdruck der Macht und der Kraft Gottes. Und Liebe ist, ich will jetzt nicht mit so einer flachen Rom-Com-Ausrede hier kommen, hey, Liebe ist die Kraft, die alles versöhnt. Aber Liebe Gottes ist wirklich eine übernatürliche Kraft. wo die Liebe Gottes in unserem Leben Ausdruck findet, wo wir diese Liebe weitergeben, das ist wirklich ein Wunder und ein Zeichen zur Ehre Gottes. Und ich denke, das haben wir ein Stück weit mit in der Hand. Da haben wir ein Stück mit Verantwortung. Und wo wir dafür verantwortlich sind und dafür mitwirken, dass aus Hass und Streit und aus Unrecht, dass da Recht und Frieden und Versöhnung wird und die Liebe Gottes da Ausdruck bekommt. Da denke ich, tun wir das zur Ehre Gottes. Und das ist eins der schönsten Wunder und der schönsten Zeichen, die wir gemeinsam erleben können. Amen.